EDV-Anstalt. Erste Reihe fußfrei. Ein Podcast von Grießmeisterei. Hallo Franz.
Servus Thomas. Ich habe heute wieder einen Gast mitgebracht in dem Bereich, dem Christoph Tschol. Seines Zeichens.
Hallo allerseits.
Ja, eine besondere Rarität auf dem, ja, servus Christoph. Hallo. Besondere Rarität auf dem Gebiet im Prinzip. Ein Jurist mit technischem Background, das findet man leider nicht so oft in dem Bereich, ne? Das freut uns, dass du Zeit für uns hast, Christoph.
Ja, gerne.
Wie du weißt, in Wirklichkeit, der Thomas und ich unterhalten uns schon seit längerem über diese Thematik NIS II und wie steht das im Gesundheitswesen sich da oder an die Porters in dem Bereich und was bedeutet das? Mit 1. Oktober beginnt ja das NIS-Gesetz, das neue, entsprechend, sage ich mal, schlagend zu werden in dem Bereich und hat natürlich gewisse Herausforderungen für Gesundheitsdiensteanbieter. Du hast mit dem dich ja schon etwas näher beschäftigt und kennst ja auch die einzelnen Typen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Krankenhaus bin, ein Gesundheitsdiensteanbieter und die fragen wird, worauf sollte ich denn da am meisten drauf achten oder was sind denn die Besonderheiten? Wie würdest du denn mir hier antworten?
Na, da würde ich am erstes einmal sagen, schauen wir dorthin, wo das Ganze wahrscheinlich am meisten unterbelichtet ist. Und das ist weder in der Technik, noch im Recht, sondern das ist primär im Management. Weil das ganze Thema wird punziert immer als primär mal technisches Thema, ist ja Cyber Security. Da müssen doch die Techniker ran. Sobald ein Gesetz dazu kommt, wie jetzt das NIS-G 2026 oder auch andere schon vorher, bemüht man sofort die Rechtsabteilung. Die wollen das natürlich dann auch gleich loswerden, die heiße Kartoffel, geben dann die typische Juristenantwort, nicht? Wie lautet die? Es kommt drauf an, nicht? Wenn man Glück hat, sagt der eine auch noch, worauf es ankommt. Aber in beiden Fällen ist es so, dass wir nicht im Kern des Ganzen sind. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung im Moment, dass man den Leadern sozusagen im Gesundheitsbereich, dem Top-Management vor allem, aber durchaus auch zweite Management-Ebene, klar macht, was eigentlich die sogenannte First Line of Defense bedeutet in der Cybersicherheit. Ja? Nämlich Entscheidungen treffen, und zwar bewusste Entscheidungen zu treffen, zu wissen, wo man Entscheidungen trifft und so weiter. Und das ist nach meiner Erfahrung die ganz große Lücke, weil sie eben bisher gewohnt waren, die Executive Levels sozusagen, dieses, nicht nur dieses Landes, ich würde mal sagen, dieses Kontinents mindestens, wenn nicht weiter, dass man das Ganze delegiert. Nicht? Wir kennen sie, die berühmten Zertifizierungen, nicht? Die größer sind, die holen sich irgendwas, sagen wir, ja, machen wir. Wobei, wenn die so weit sind, dann ist eh schon meistens ganz gut, wenn man jetzt eine ISO 27001 oder sowas hat. Aber auch das war bisher so, habe ich auch selber erlebt, als ich noch selber als Techniker gearbeitet habe. Ich sage jetzt nicht in welchem Betrieb, aber in einem relativ großen österreichischen IT-Betrieb gab es ISO 27001 Zertifizierung, genau in der Zeit, wie ich im System Engineering in Wien tätig war. Und man hat halt gesehen, das ist nicht alles. Ich halt auditiere selber Dinge und da weiß man, man kann nur Stichproben ziehen, man kann nicht alles sehen, man kann sich ein Managementsystem ansehen und so, aber was da wirklich Hand und Fuß hat, das sieht man nicht immer. Und da braucht es einfach interne Arbeit und das Bewusstsein dafür. Und bisher ist es so, dass solche Papiere wie irgendeine Zertifizierung, was immer das für eine ist, eigentlich so ein bisschen die weiße Weste fürs Top-Management ist. So, haben wir gemacht, haben wir abgegeben, interessiert uns nicht mehr. Und genau da rein, in meiner Wahrnehmung, selbst dort, wo es eigentlich schon durchaus ein gewisses Bewusstsein für Cybersicherheit gegeben hat, da stößt jetzt das Gesetz hinein, weil dieses NIS-Gesetz tatsächlich sagt, Top-Management, du bist nicht nur verantwortlich, da gibt's Strafen und es kann sein, dass du im Innenverhältnis dann für diese Strafen haftest und die sind saftig, ja, die können ordentlich sein. Ich bin jetzt nicht der große Freund, sozusagen mit diesen Strafdrohungen, die die Gesetze bringen, zu winken, weil in Wahrheit sollte Motivation eine intrinsische sein. Die sollte, und in Wahrheit ist aus meiner Sicht das Risiko auch für gerade Gesundheitsbetriebe, Krankenhäuser in Wahrheit viel größer im eigentlichen Business tatsächlich, ja, weil vor allem die darauf angewiesen sind, dass man ihnen ein Vertrauen schenkt, wenn es dort wirklich einmal crasht, wenn dort wirklich einmal einer aufgemacht wird, die sind dann meistens später die Musterschüler, weil sie gelernt haben, was da alles schiefgehen kann und dass da in Wahrheit dann die Strafdrohung zuerst einmal die kleinste Sorge ist. Und ich glaube, das ist jetzt ein Hebel, weil es diese Strafdrohungen gibt, passiert jetzt in meiner Wahrnehmung, dass sozusagen jetzt werden, wie soll man sagen, die Dinge, die sich der CISO seit 20 Jahren wünscht, für die gibt es jetzt endlich ein Budget. Warum? Weil es gibt einen Business Case dafür und der kommt bis ganz rauf, weil hohe Strafdrohungen in Millionenhöhe dastehen und die natürlich jetzt Angst vor der Haftung haben und noch dazu selber in der Pflicht sind. Das heißt, ich habe da drin Normen, die mir sagen, die müssen geschult sein. Nicht mehr, die müssen das delegieren oder die müssen jetzt da ein System einrichten, wo sie dann ruhig schlafen können, weil irgendwer das zertifiziert hat, sondern die müssen mindestens einer, sozusagen im Top-Management, idealerweise mehrere, sollten wirklich ein bisschen eine fundierte Ahnung haben. Und es hat noch nicht jeder Betrieb einen Chief Technical Officer oder einen Chief Digital Officer, wie die heißen. Das heißt, damit beginnt schon einmal, dass dort einfach wahnsinnige Bewusstseinslücken stehen. Und ich glaube, das ist das allererste, was wir schließen können. Weil wenn wir das nicht schaffen, dass es das Commitment in so einer Gesundheitseinrichtung gibt von ganz oben, dann wird es nicht funktionieren, dann wird so wie bis, oder es wird funktionieren, ja, halt mehr schlecht als recht dann vielleicht. Und es holpert und alle mühen sich ab, aber es kommt nicht viel raus, weil es ist wunderschön, wenn der CISO weiß, wie man schöne Prozesse und Abläufe schreibt und so. Aber wenn es überhaupt keinen Druck gibt, wenn es kaum interne Incentives gibt, solche Dinge tatsächlich zu tun, ja, dann stehen sie am Papier, ist wunderschön. Aber es kennt sie keiner, man übt sie nicht, man hat nicht wirklich ein Bewusstsein dafür und so weiter. Und ich glaube, da hineinzugehen und auch gerade am Beginn einmal so Bewusstseinsübungen, nämlich wirklich mit Herz, Hand und Hirn, hat der Steiner gesagt, lernen wir nicht. Ich bin jetzt kein Anthroposoph, aber das stimmt schon. Wenn ich das einmal spüre, wenn ich die Leute aus dem Executive Level dazu bringe, Franz, wir haben schon gemeinsam Tabletop-Übungen gemacht, nicht für Management-Leute, dann sieht man eben, wie die ein bisschen das inhalieren und merken, hoppala, eigentlich brauche ich Kommunikationsregeln. Eigentlich ist das Schlimmste, wenn was passiert, ist, wenn alle Schmähstaat sind, wie man so schön sagt in Wien, und dann nichts tun. Und das Schlimmste, was ich dann tun kann, ich habe so eine wunderschöne Folge früher gemacht, wenn Schweigen das größte Problem ist, nicht? Das genau passiert
da. Ja, aber das, was du sagst, ist ja alles richtig. Ich meine, jetzt, wenn ich den Steiner annehme im Prinzip und sag weiter, sagt der auch vom Boden in den Bauch, in den Kopf in dem Bereich, also der sagt ja die Dreigliedrigkeit in dem konkreten Fall. Und wenn ich jetzt das ein bisschen auf dein Metier entsprechend anwende, dann ist es doch eigentlich traurig, wenn du das jetzt so argumentierst, weil wenn ich das Ganze betrachte, ist die Datenschutzgrundverordnung viel, viel länger schon da und hat ja bereits dort, sag ich mal, den Boden für dieses Thema vorbereitet, indem es einfach gesagt hat, ja, du hast technische und organisatorische Maßnahmen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, fokussiert ja nur auf personenbezogene Daten. Aber in letzter Konsequenz ist es ja ganz egal für die betroffene Organisation, wenn ich diesen Aufwand habe, technische und organisatorische Maßnahmen, und die kommt vom Boden in den Bauch, in den Kopf, dann sollten die das eigentlich schon lange gemacht haben, weil die DSGVO, Security by Design und Security by Default, ist ja dort, sage ich mal, schon vorhanden. Warum kommt denn das nicht an bei den Leuten?
Dann vielleicht muss man es ein bisschen großzügiger sehen. Es kommt nicht gar nicht an, sondern es hat halt eine sehr große Trägheit. Nicht? Das ist der Regeltechnik ist lange her bei mir. BT3, BT4 Strecke, wird der Regeltechniker sagen, mit einer sehr großen Verzögerung. Und die DSGVO, die hat schon Auswirkungen gehabt. Aber es war auch damals so, ich kann mich erinnern, da haben wir natürlich etliche Projekte gehabt, nicht? Wo man vorher war der Hühnerhaufen aufgeregt, nicht? Weil es kam, die Idee war damals, das geflügelte Wort, der 25. Mai 2018, war der Tag, an dem das auf einmal nach 2 Jahren Vorbereitungszeit für alle wirksam wurde. Und dann hat man halt auch eben diese ähnlich hohen, sogar noch ein bisschen höheren Strafdrohungen dazu, nicht? Bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4% vom Jahreskonzernumsatz. Das ist schon was. Also, das hat schon insofern einmal geholfen, genau wie es vorher eben jetzt auch zu NIS 2 gesagt hat, dass es diese Top-Management, diese Führungsebene einmal wachrüttelt. Weil das ist halt, auch Gesundheitsbetriebe mögen sie noch so sehr dem Gemeinwohl verpflichtet sein. Es sind am Ende Betriebe und die müssen wirtschaftlich agieren und können sie, müssen in ihren Budgets bleiben und wie auch immer. Das heißt, das ist eine Sprache, die halt generell das Management versteht. Und damals war es so, dass alle vorher wahnsinnig aufgeregt waren, dann ist auf einmal der Tag gekommen, die Welt hat sich weitergedreht, ja, und dann haben sie alle gewartet und dann haben wir halt gesehen, es gibt eine Datenschutzbehörde, die nicht hinreichend ausgestattet ist, die hat gar nicht die Möglichkeit, die kann nur sozusagen, die darf zwar alles, also die darf Amtswege kontrollieren, so weit und so tief sie will, wenn es um Datenschutz geht, aber sie haben nicht die Kapazitäten, dass sie überall kontrollieren gehen. Das passiert nur punktuell und auch diese Strafen, die verhängt wurden, die waren nicht in einer realen Höhe. Da ist dann der Anspruch sozusagen zwischen Sein und Sollen relativ weit auseinandergeklafft. Ja. Und das ist ein Effekt, den wir merken. Wir haben das schon, also ich habe mit dem, das ist ein Hobby von mir, dass ich mit Max Schrems gemeinsam die Organisation Neub gegründet habe, wo man eben sozusagen strategische Rechtsdurchsetzung im Datenschutz. Nur dort ist unser Lieblingsfeind sind die großen Hyperscaler oder Social Medias und so weiter. Also da haben wir schon schöne Strafen erreicht. Wir haben dort Meta mit Facebook und Konsorten um 1,2 Milliarden leichter gemacht, wobei auch da muss man dazu sagen, stimmt in Wahrheit nicht. Wir haben es geschafft bis zum EuGH rauf und so weiter, dass sie die Strafen zwar kriegen, aber die Republik Irland hat sie bisher noch nicht exekutiert, ja, weil die gewisse andere Interessen haben. Da müsste jetzt dann die EU-Kommission einen Vertragsverletzungsverfahren. Jetzt gesagt, das Problem ist, wenn diese Strafen dann nicht wirklich kommen und aber die Strafen die primäre Motivation sind, dann geht diese Motivationskurve wieder steil nach unten. Und das sehen wir ein bisschen in der DSGVO. Gleichzeitig ist es schon so, dass man natürlich gewisse Hausaufgaben gemacht hat. Also deswegen muss ich es ein bisschen großzügiger sehen, weil man hat nicht nichts getan. Also man hat zumindest einmal das Bewusstsein. Es haben damals alle den Auftrag bekommen. Die größeren Häuser haben Datenschutzbeauftragte. Die wiederum haben sich mit den CISOs sozusagen verbündet, im besten Fall, auch in vielen Fällen und so. Ja. Aber was wir sehen ist, wir haben tatsächlich dieselben Themen. Das ist eine nette Übung, die habe ich zuletzt begonnen für Seminare oder Vorträge, dass ich wirklich mal gegenüberstelle. Also es gibt den Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung, ja, der eben sagt, es muss Datensicherheit, angemessene technisch-organisatorische Maßnahmen, sogenannte Maßnahmen, also wo das Risiko hoch ist, muss ich mich sehr anstrengen. Wenn es nicht so hoch ist, darf ich es ein bisschen lockerer sehen, aber ich muss grundsätzlich was tun. Und jetzt haben wir zufällig auch dieselbe Nummer, den Paragraph 32 NIS-G 2026, der sagt fast dasselbe. Ja. Also es sind ein bisschen andere Worte, ich habe das einmal visualisiert, indem ich die beide nebeneinander stelle und dann sage sozusagen mit Farben auch kennzeichnet, was sagt eigentlich das Gleiche, manchmal dieselben Worte. Es gibt aber schon kleine Unterschiede und der ist durchaus wichtig, was NIS betrifft, vor allem wenn wir jetzt über die wesentlichen Einrichtungen reden. Also im Prinzip den Kreis, den wir schon hatten, nicht? Die kritische Infrastruktur im engeren Sinn, plus jetzt schon Erweiterung, weil die halt für die Daseinsvorsorge und so weiter relevant sind. Da sehen wir, dass es hier eine neue Dimension gibt. Ja? Auch für die sogenannten wichtigen Einrichtungen, das ist die ein bisschen die Masse breiter machen, da haben wir Schätzungen, wir wissen es nicht, aber manche sagen 5.000, manche sagen 7.000 Organisationen. Bisher waren von NIS 1 waren genau 99 betroffen, also das ist schon ein Unterschied. Aber was die bisher nur Datenschutz gemacht haben, die haben alle im Datenschutzrecht, das ist ein Grundrecht, das ist ein Individualrecht. Das heißt, diese Risiken, die zielen immer auf die Person ab, personenbezogene Daten, und ich muss dann dort Maßnahmen ergreifen. Da ist natürlich die Vertraulichkeit im Vordergrund, die Verfügbarkeit ist im Datenschutz sehr unterbelichtet als Schutzziel, obwohl sie dort genauso gleichwertig normiert ist, ja, und auch, also die Integrität, die nimmt man schon wahr, aber auch nicht immer. Die Integrität, die wird dann wieder nur auf die eigentlichen personenbezogenen Daten runtergebrochen. aber die Frage der Integrität der Systeme, die diese Daten verarbeiten, ist auch unterbelichtet. Ja. Das heißt, wir haben ein bisschen eine Lernkurve von dort, aber sie geht nicht weiter. Und die neue Dimension, die NIS bringt, ist weg von diesem individualrechtlichen Ansatz und eben eine der wenigen, ich würde sogar fast sagen, wenn man genauer hinschaut, fast die einzige Norm oder die einzige Ausführung, die da drin anders ist im § 32 NIS-G, ist, dass es eben dort heißt, ich muss natürlich, das ist gleich wie im anderen, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens und die Schwere der Auswirkungen, aber dort steht, einschließlich ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen Gebühren zu berücksichtigen. Das heißt, diese gesellschaftliche Dimension, die kommt jetzt mit NIS neu daher. Die hat der Datenschutz eigentlich gar nicht am Schirm. Ja, man könnte schon, also im Datenschutz steht auch, wozu dient der? Der ist ja nicht Selbstzweck. Das sind ja nicht so die armen kleinen Daten, die kauern da hinterm Vorhang und haben Angst davor, dass sie missbraucht werden oder was. Es geht ja nicht um die Daten im Datenschutz, es geht um die Menschen, die Personen dahinter. Und in der Verordnung steht, es geht um den Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Ja, wenn ich das jetzt runterbrich, wenn ich mir Grundrechte dann anschaue, dann kann ich dort auch sagen, naja, dann stoppe ich vielleicht nicht bei reinen individualrechtlichen Ansprüchen, sondern schaue immer, was sind Teilhaberechte? Was sind sozusagen auch kollektive Grundrechte? Und dann komme ich in diese Dimension. Das hat keiner gemacht oder keiner, wenige haben es gemacht. Ja. Wir haben so Dinge schon berücksichtigt bei der Datenschutzfolgenabschätzung zur Stopp-Corona-App zum Beispiel vom Roten Kreuz. Ja. Da haben wir nicht nur überlegt, wo können Daten missbraucht werden, wir haben auch überlegt, was passiert mit denen, die da nicht rein dürfen zum Beispiel und so. Also andere Dimension. Und das NIS-Gesetz winkt uns jetzt, und das ist, finde ich, eine Errungenschaft, der große, für die wirklich auch Zeit geworden ist, dass die viel breiter hinausgeht, dass sich die Organisation überlegen muss, was ist meine Rolle in dieser Gesellschaft? Wie geht's den Leuten und wie geht's der Gesellschaft? In einem Krankenhaus ist das natürlich noch einmal viel evidenter, ja, wenn bei mir der Laden steht, ja, oder auch nur teilweise und so. Und da, glaube ich, sehe ich schon, dass man auf dieser Lernkurve andocken kann, aber sie ist nicht genug.
Christoph, was mich sehr fasziniert, ist dieses, jetzt darf nicht mehr oder es ist nicht mehr zulässig, dass die oberste Führung einfach delegiert, sondern die Verantwortung muss gelebt werden. Jetzt interessiert mich wahnsinnig deine Erfahrung spezifisch auf das System eines Spitals, wo wir häufig eine kollegiale Führung haben. Passiert da nicht unter Umständen die Delegation nach wie vor halt auf dem C-Level, sprich ich habe einen ärztlichen Direktor, Pflegedirektion, ich habe technische Direktion, das dann ärztliche Direktion und Pflegedirektion, wo ja letztendlich die sensiblen Daten geschehen, entstehen, damit gearbeitet wird, mehr oder weniger sagen, ja, technischer Direktor, dir gehört NIS zwar, wir kümmern uns um Pflege und Medizin. Ein bisschen überzeichnet, aber ist das nicht die Gefahr, dass gerade im Spitalsbereich diese Verantwortung der obersten Ebene erst recht wieder durch Delegation, nennen wir es mal vorsichtig, verwässert wird?
Thomas, da legst du natürlich den Finger in die Wunde, nicht? Das ist absolut, ja. Das ist eine große Gefahr. Die beobachte ich auch. Also ich kann diesen Eindruck nur teilen. Es gibt natürlich hin und wieder hat man so die rühmlichen Ausnahmen. Das ist meistens dann, wenn der ärztliche Leiter Hobby-Nerd ist sozusagen quasi und sich ein bisschen interessiert dafür, weil dann kann er dem anderen, kann er sich ein bisschen einmischen und so. Manchmal passiert sogar, dass die Leute aus falschen Motiven das Richtige tun, weil wenn sie die zwar nicht verstehen, würde eine dem anderen reinreden und so weiter. Und kann sein, dass er sich deswegen aus falschem Motiv quasi auch drum kümmert. Aber das ist die Ausnahme. Die Regel ist, wie du sagst, oder befürchtest oder in den Raum stellst, dass es eben klafft, dass man schon wieder, und da gibt's aus meiner Sicht aber schon eine ganz gute Antwort mittlerweile darauf, was NIS betrifft. Weil wir eben auch wieder anders als im Datenschutz abgegrenzt, auf der NIS-2-Ebene viel mehr nicht nur die Security, sondern auch die Safety in Wahrheit drin haben. Ja? Wenn wir uns anschauen, was, ob das jetzt medizinische Geräte sind, wenn man die Lieferkette prüft und so weiter, was die tun, da gibt's ja an sich jetzt einmal schon auch auf der medizinischen Ebene, Leitungsebene, schon ein gewisses Bewusstsein. Es ist dort allen klar, dass diese Geräte, die CE-Kennzeichnungen und die einschlägigen Zertifizierungen, die es ja schon ewig gibt und so weiter, und die EMA-Zulassungen oder was auch immer, alle haben müssen. Ja? Da gibt es ein Bewusstsein dafür. Was jetzt fehlt, aber NIS2 eigentlich herstellt oder forciert, sich, dass ich erkenne, nämlich als ärztlicher Leiter erkenne, dass all diese medizinischen Geräte, das gibt fast schon keine Ausnahme mehr, so weit vernetzt sind. Stichwort IoT, nicht? Internet of Things, das geflügelte Wort dazu. Das haben wir in der Medizin ewig schon. Wir haben vor 30 Jahren schon IoT in der Medizin gehabt. Und dass man jetzt auf dieser, sagen wir mal, oberflächlich Security-Ebene, auf der IT-Sicherheitsebene erkennt, dass der Zusammenhang mittlerweile so untrennbar ist, dass ein Security-Problem immer mit einem Bein ein Safety-Problem ist und ich damit aber direkt in der medizinischen Verantwortung stecke. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen, das fördert die NIS2 absolut, aber das muss man halt anschubsen, dass das auch wirklich ins Bewusstsein dringt, wie du, der Franz vorher gesagt hat, ne? Bottom-up, nicht von unten nach oben das befördern. Und dann hoffen wir, dass die wirklich beide erkennen, vielleicht aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber beide erkennen, ich bin da mit zuständig.
Ja, aber das Interessante dabei, wie du das sagst in dem Bereich, und der Thomas ja das auch und das Ganze ist, wir haben ja eigentlich im Gesundheitswesen Safety Security eine sehr gute, sage ich mal, Kommunikationsebene, wenn ich das mit anderen Berufsgruppen vergleiche, weil die Medizinerinnen und Mediziner einfach wissen, was ist ein Patient, was muss ich mir darum kümmern, wenn der ein Problem hat, dann ist halt der Patient mein IT-System, das ein Problem hat und das dem geholfen werden muss. Also ich glaube, das Thema, und ganz überspitzt formuliert, was ein Virus ist, brauche ich denen nicht erklären im Prinzip. Ich habe da einen anderen im Prinzip Zielpunkt in dem Bereich, ja. Also das heißt, wir haben hier schon eine Kommunikationshebe, wo ich glaube, gerade als Technikerin oder als Techniker, ich mir mein Gegenüber im Prinzip das schon leicht klar machen kann, was das heißt, ja. Und ich bin kein Mediziner und ich möchte da auch jetzt nicht überziehen mit diesen Wortwahlen, aber das Tumorboard hat natürlich auch hier einen entsprechenden Sinn, wenn ich mich zusammensetze, alle entsprechenden, sage ich mal, Fachrichtungen und über dasselbe Problem einmal schaue, wie gehe ich denn das an? Ne? Was mache ich denn da? Was ist Risiko, Restrisikoaspekt in dem Bereich, wenn ich diesen Weg gehe? Das heißt, eigentlich ist ja diese Institution Gesundheitswesen optimal für das vorbereitet, ja. Nur halt mit einem Thema, wie du richtigerweise gesagt hast, in dem Bereich des Probleme, im Prinzip, man gibt's gern beim anderen und sagt, das geht nämlich nichts an. Aber es ist halt heute nicht mehr so, dass der Strom kommt halt nicht aus der Steckdose und wenn, dann brauche ich ein Notstromaggregat. Das haben wir gelernt. Da gibt's Vorgaben. Wir wissen das bei anderen Aspekten in dem Bereich. Und Risikoanalyse im Prinzip ist etwas, was die Damen und Herren tagtäglich machen. Das Objekt ist halt ein anderes, genau. Ja. Aber absolut. In letzter Konsequenz ist das ja nichts Neues. Das heißt,
der muss vor einer Operation auch.
Wie kann man denen die Angst nehmen? Ja, aber wie kann ich mit denen die Angst nehmen? Weil man das Gefühl, dass das Angst ist, um das Thema nicht anzugreifen, ja.
Es ist schon Angst, es ist zum Teil manchmal ein bisschen ein Reflex auch, das haben wir im Datenschutz manchmal gesehen, weil die halt das Gefühl haben, das haben wir oft, das haben wir in verschiedensten Berufsgruppen. Ich habe das schon viel früher im Sicherheitsbereich, zum Beispiel in der Polizei erlebt und so, wenn da irgendwer kommt und sagt, du darfst jetzt irgendwas nicht tun oder irgendwo müssen wir da genau auf die Finger schauen und so, dass diese sofort, die sagen, aber wir sind doch die Guten, ja, wir können so, und dieses Risikodenken, ich glaube, die erste Angst kann man Ihnen einmal damit nehmen, dass man sagt, denk, knüpf dort an, wo du selber fit bist. Ja? Der ärztliche Leiter, der weiß so viele Risiken, der muss in Wahrheit mit mehr Risiken sich herumschlagen als der administrative Leiter da drin oder die Leiterin. So. Der hat Prozedere, die er runterbrechen muss, wenn es um OP-Vorbereitungen und solche Dinge geht, wo er auch Ressourcen freistellen muss, schauen muss, dass er genug Personal hat und so weiter und so weiter. Er kennt diese Dinge, wie du schon gesagt hast, Franz. Im Grunde kennt er die, ja. Und ich glaube, man kann ihnen, es ist schon so ein Reflex, dass natürlich, ich glaube, ich kenne jetzt keine Statistiken, aber die meisten Menschen sind halt eher Endnutzer und nicht unbedingt selber in der Technologie hinten drin. Und ich glaube, man muss einmal entmystifizieren, das war quasi mein Eingangsstatement, dass das Ganze ein primär technisches Thema ist. Sondern man muss einmal zeigen, dass es hier die Technik, wenn sie den Auftrag kriegt und ein bisschen Mittel dazu und so, die hat das schon im Griff. Das ist nicht das Problem. Am technischen Scheitern wird tatsächlich relativ selten, ja, kommt auch vor, aber relativ selten. Und wenn's, also Resilienz bedeutet ja auch wie im echten Leben nicht, dass es eine hundertprozentige Sicherheit gibt, sondern Resilienz ist eine Frage von auch, wie gehe ich damit um, wenn es mal nicht klappt. Ja? Genauso wie in der Medizin, da passieren auch Fehler, aber ich muss dann halt schauen, wie gehe ich damit um, bis hin zur Außenkommunikation, weil wenn ich versuche wegzustreiten und so weiter und ich sehe, hoppala, da hat doch das falsche Bein amputiert, hatten wir ein paar Fälle nicht, dann ist es halt in den Medien und dann ist es nicht sehr vertrauenerweckend fürs Umfeld und so weiter. Ja. Ich glaube, diese Angst nehmen, die kann man ganz gut damit, wenn man versucht irgendwie zu zeigen, das ist aus deiner Sicht, lieber ärztlicher Leiter, keine Rocket Science. Du musst nicht anfangen, dich damit zu beschäftigen, welche kryptografischen Verfahren jetzt State of the Art. Dafür hast du Leute. Da darfst du weiterhin delegieren. Was er erkennen muss, ist, dass es Bereiche gibt, wo ihm die besten Techniker und auch die besten Juristen nicht mehr helfen können, wenn er in seinem eigentlichen Kernaufgabengebiet, nämlich dem Steuern, dem Ressourcen zur Verfügung stellen, ein Umfeld schaffen, wo diese Dinge nicht dem Zufall überlassen sind, wo es nicht darum geht, dass zufällig hoffentlich der richtige Dienst hat, damit man richtig reagiert, sondern wo ich sage, okay, wie steuern wir unser Schiff? Ja, wir sehen das ja wunderbar. Also mein Ansatz dazu ist schon im Datenschutz seit Ewigkeiten, also wirklich Ewigkeiten lang vor der DSGVO, dass ich einmal frage, habt ihr Qualitätsmanagement? Medizinische, bei ISO 9001 oder ähnliches, oder im Prinzip ist mir wurscht was. Und dann versuche ich über den Ansatz, nicht, wir haben, glaube ich, viele Freunde, die das auch sehen, des integrierten Managementsystems, ne? Wie es ja auch die ISO-Welt mit der High-Level-Structure befördert, dass ich sage, die Frage, wie ich das Schiff steuere, die ist immer dasselbe. Das Schiff ist gleich zu steuern, ob ich zum Nordpol fahre oder in die Südsee. Ja? So ist es im Management auch. Wenn ich das den Laden im Griff haben will, dann muss ich wissen, okay, ich habe eine Richtlinie. Da ist völlig egal, ob das jetzt eine medizinische Richtlinie ist oder eine Richtlinie, wo es um Cybersicherheit geht oder eben um Qualitätsmanagement. Die Frage ist immer dasselbe. Wo steht das? Wo muss das stehen, damit es die Leute finden? Woher wissen die Leute, was ist das Aktuelle und wann gilt's? Wer muss es unterschrieben haben, damit es gilt und so weiter. Nicht? In den Normen sagen wir dann Kontext der Organisation und solche Dinge. Und so gehen wir die verschiedenen Bereiche durch. Ja? Was eine Planung ist, was eine Unterstützung ist und all diese verschiedenen Bereiche, das ist in der Qualität genau dasselbe. Wenn ich heute ein gutes Qualitätsmanagement habe, nur als ein Beispiel, als ein Highlight daraus, das euch natürlich bestens bekannt ist, dann habe ich Rollen definiert in meiner Organisation. Dann habe ich nicht nur Personen rumstehen, und das hat jedes Krankenhaus, sondern ich habe Rollen definiert und dann kann ich auf dieser Basis anfangen, Berechtigungen in der IT Rollen zuzuordnen, statt die Personen zuzuordnen. Und das ist ein Problem, das haben viele kleine Organisationen, aber durchaus auch größere. Ja? Weil das Problem ist, die Menschen entwickeln sich, verändern sich, machen Karriere. Die Person, wenn die Rechte daran geknüpft sind, der nimmt immer alle Rechte mit. Sein rechter Rucksack wird immer voller. Und natürlich hat er mit den Dingen nichts mehr zu tun von früher, aber trotzdem darf er noch alles. Und dann ist das Scheunentor so weit offen, dass der genau dort einfach gehackt wird. Wenn ich jetzt aber die Rolle nehme, und ich hänge die Berechtigung an die Rolle, dann tue ich mir erstens viel leichter, weil dann muss ich, wenn die Personen wechseln und so, muss ich nicht wahnsinnig viel tun. Ich muss nur das richtige Rollenkonzept der Person zuordnen, wenn ich die Rechte dort festgemacht habe. Und das ist ein klassisches Qualitätsmanagement-Thema, das überhaupt zu haben. Und wenn ich das, oder Risiko, ja, wenn ich heute ein gutes Qualitätsmanagement habe, dann habe ich eine Risikoperspektive, die eben nicht nur im Datenschutz habe ich nur die Außenrisiken. Da schaue ich mir, darf ich mir nur die Risiken der betroffenen Personen anschauen. In der Qualität oder in der Cybersicherheit, da muss ich schon seit Ewigkeiten überlegen, Was sind denn meine Risiken als Organisation? Was kann schiefgehen? Ja, auf allen Ebenen. Also muss ich alles durchgehen. Und wenn ich heute in einem Betrieb ein gutes Qualitätsmanagement finde, dann tue ich mir um vieles leichter und erspare dem Betrieb auch sehr viel Aufwand. Also nicht nur den externen Beratungsaufwand, auch einen internen Aufwand, weil sie sich entlang von dem zu den Zubauten machen können, nämlich solche, die sie auch verdauen können. Das bringt man nicht. Ich habe nichts davon, wenn ich einen fantastischen Hochglanzprozess habe, der super ausschaut am Papier, aber keiner kann ihn leben. Keiner versteht ihn. Er ist nicht in der DNA der Organisation. Wenn ich aber sage, okay, wir wollen alle Qualität bieten, wir wollen qualitätvoll arbeiten, das eint uns, den ärztlichen Leiter wie den administrativen zum Beispiel. Also setzen wir dort an und setzen wir dort, wo wir die Instrumente kennen, an und schauen wir, und wie können wir jetzt diese zusätzliche Perspektive? Dann habe ich mehrere Effekte, dann kann ich die Synergien nutzen dazwischen, dann muss ich nicht, du hast vorher, Franz, einmal angesprochen, Privacy Security by Design steht im Artikel 25 DSGVO. Das wissen viele nicht, dass der schon strafbewehrt ist, ohne dass was passieren muss, mit der halbierten Höchststrafdrohung. Ja? Also bei Privacy by Design, wenn ich das als Prinzip, auch Security by Design, das gehört da dazu, wenn ich das als Prinzip missachte, dann kann ich dafür mit bis zu 10 Millionen Euro oder bis zu 2% vom Jahresumsatz bestraft werden, nur weil ich das Prinzip missachtet habe. Da brauche ich nicht darauf warten, bis was schief geht. Das ist bei den meisten noch nicht gesickert. So, wenn ich jetzt aber sage, okay, manche haben schon verstanden, ich muss, was heißt denn das? Die wenigsten, ein Krankenhaus hat relativ selten eine eigene Softwareentwicklungsabteilung. Ja? Das heißt, in Wahrheit heißt dann das Design schon bei der Implementierung und so, aber das beginnt beim Bestellen. Das beginnt im Beschaffungswesen. Ja? Im Beschaffungswesen muss ich sagen, der Einkäufer oder der, der die Ausschreibung baut, der muss die richtigen Fragen stellen, der muss die richtigen Dinge einfordern und da beginnt Security by Design. Wenn ich das jetzt aber schon im Qualitätsbereich irgendwo mache oder im Datenschutz, dann kann ich hier Trittbrett fahren. Dann muss ich nicht sagen, ui, boah, jetzt müssen wir einen neuen Prozess fürs Lieferkettenmanagement schauen. Na, dann habe ich ein Beschaffungswesen, die haben vorher schon irgendwo hoffentlich einen Layer für den Datenschutz gehabt. Dann schaue ich, wo kann ich Trittbrett fahren. Und statt einem neuen Prozess, den keiner lesen will, habe ich dann einen bestehenden, wo der halt ein oder zwei oder drei Items zusätzlich prüfen muss einmal im ersten Schritt, ja, aber er tut im Wesentlichen auch dasselbe. Und ich glaube, wenn wir diese Synergien nützen, wenn wir da andocken, dann haben wir eine Chance, dass das nicht nur ein Papiertiger bleibt, sondern dass das halt echt gelebt wird.
Lieber Christoph, wir haben jetzt schon eine gewisse Zeit gesprochen. Die Zeit verrinnt sehr schnell, wenn man mit dir plaudert in dem Bereich. Und wir haben in Wirklichkeit jetzt entsprechend nur die Oberfläche angekratzt in dem Bereich. Ja, Thomas, ich nehme an, du siehst es genauso in dem Bereich. Ja. Also wir können das aus der Security auch betrachten. Wir sehen in Wirklichkeit nur die Spitze des Eisberges und das, was drunter schwimmt, müssen wir uns noch im Detail anschauen. Also für den ersten, sage ich mal, Abtausch der Informationen mit dir ein recht herzliches Dankeschön. Es wird nicht das letzte Mal sein. Ja, das glaube ich in Wirklichkeit auch im Namen von Thomas sagen zu können.
Ja, absolut. Dankeschön, das freut mich vor allem, weil ich bin ja noch gar nicht zum Cyber Resilience Act kommen, also mindestens über den müssen
genau, wir sind noch gar nicht im, in Wirklichkeit, ganz ehrlich, steht der Zug noch am Endbahnhof und wir sind noch nicht angefahren, ne? Wir haben jetzt einmal nur geschaut, welche Koffer gibt's und haben einen Teil der Koffer noch am Bahnsteig stehen lassen, die wir holen müssen in dem Bereich. Also noch einmal recht herzlichen Dank für deine entsprechenden, sage ich mal, Ausführungen. Ich glaube entsprechend, wir könnten mit dir mehr als diese Minuten reden und das werden wir auch, aber wir machen für heute einmal Schluss und sagen recht herzlichen Dank für das entsprechende Gespräch, das du mit uns geführt hast.
Danke dir. Ich bedanke mich. Es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Großartige Sache. Danke.